13, das Gleichnis von den Klugen und den Törichten. Wenn ein Sohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögert, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen! Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die 5 Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurden die Türen geschlossen. Später kamen auch die anderen 5 Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen. Ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Teresa von Avila, die lebte Ende des 16. Jahrhunderts und sie war bekannt dafür, dass sie in Spanien ein Kloster nach dem anderen gründete und diese auch betreute. Und sie reiste sehr viel umher und eines Nachts bei so einer Reise brach das Rad ihrer Kutsche. Und sie musste mitten in der Wildnis übernachten, auf Stock und Stein. Und in dieser Nacht, da soll sie die Stimme von Jesus gehört haben. Und Jesus hat wohl zu ihr gesagt: So tue ich mit all meinen Freunden. Und schlagfertig, wie Teresa war, sagte sie: Ja, deswegen hast du auch so wenige. Wir können froh sein, dass Jesus unser Freund ist. Und Freunde, die haben uns etwas Gutes zu sagen. Sie sorgen für uns. Und dieser Text heute Morgen, der ist vielleicht nicht gerade mega passend. Er stammt eigentlich aus den Endzeitreden. Aus dem Teil von Matthäus, wo es darum geht, um die Frage, wann er wiederkommt, was alles geschehen wird dort. Nicht gerade ein Text, der Freude macht, auf allererste Sicht. Aber es geht Jesus auch darum, seine Freunde zu warnen. Jesus als Freund warnt uns. Aber er warnt uns nicht nur, er spricht auch eine Einladung aus. Eine Einladung zu einem ganz besonderen Fest. Und es geht darum, dass wir diese Einladung nicht verpassen. Und deswegen dieser Text heute Morgen. Ich möchte zuerst mal zur Geschichte kommen, die ein bisschen erklären, was so der Hintergrund ist und dann herausarbeiten, was so Punkte sind, die für uns wichtig sind. Zuerst einmal die Geschichte. Jesus erzählt hier von einer Hochzeit, so wie die damals ganz normal und üblich war. Da ist ein unbekannter Bräutigam, der seine unbekannte Braut abholen will. Und bei ihr zu Hause, da warteten die 10 Brautjungfern. Und natürlich auch ein paar Gäste. Und diese Freundinnen der Braut, das waren die Brautjungfern, die hatten das Vorrecht, den Bräutigam abzuholen, wenn er kommt, mit so einem richtigen Lichtermeer, weil abends fand die Hochzeit statt. Die kamen ihm dann feierlich so mit Fackeln entgegen und sah aus, es war so wie der wie so ein heutiger Autokorso, nur in damaliger Zeit. Die haben Fackeln, große Fackeln. Und diese Fackeln, das waren so lange Stangen, die vorne mit Lappen umwickelt waren und die wurden mit Öl getränkt. Und man hatte in der Regel so einen Teil dabei, wo man das Öl nochmal neu aufgießen konnte auf so eine Fackel. Und die Fackeln, die waren ganz wichtig. Die waren nicht nur wichtig, dass man den schönen Korso machen kann, Nein, sie waren auch wichtig, dass man den Bräutigam und die Braut gemeinsam dann hin zum Hochzeitssaal geleitet und dort mit diesen Fackeln tanzt und Reigen aufführt und singt und einfach fröhlich ist, bis diese Fackeln ausgehen. Also eine funktionierende Fackel war damals das A und O, das ein Muss. Das ging gar nicht ohne. Schon gar nicht als Brautjungfer. Allerdings lässt jetzt dieser Bräutigam auf sich warten. Auch nicht unüblich, denn in der Regel feilschte er noch mit seinen Schwiegereltern ums Brautgeld, um die Rentenvorsorge der Frau und die Mitgift. Und das gehörte zum guten Ton, denn wer gibt seine Tochter denn eben mal so ganz schnell her? Ja? Wenn die Diskussionen nicht lang genug waren, dann hieß das, die Frau war nicht genug wert. Deswegen wurde verhandelt, und zwar richtig lang. Während die jetzt auf der einen Seite tierisch lang verhandeln und sich streiten über den Preis, schlafen die anderen ein. Die schlafen schon mal vor, weil so eine Hochzeit ging richtig lang. Die machten einfach mal ein Nickerchen. Und während dieses Nickerchens lassen sie ihre Fackeln brennen. Man könnte natürlich sagen, extrem leichtsinnig. Aber nein, das hatte schon seinen Sinn und Zweck. Denn so eine Fackel konnte man nicht mal eben schnell anmachen, sondern man musste ziemlich lang dafür sich vorbereiten. Deswegen brannten die einfach. Und dann um Mitternacht, endlich ist es soweit, der große Moment kommt, der Bräutigam kommt auf die Bühne, jetzt geht's los. Die Frauen hören den Ruf der Freunde von dem Bräutigam, die sagen, ja, jetzt geht's los. Sie wischen sich den Schlaf aus den Augen und wollen ihre Fackeln fertig machen. Und jetzt kommt es zu einer peinlichen Situation. 5 von denen haben ein Problem. Die haben kein Öl mehr. Da brennt etwas nicht mehr ganz lange. Und da es nicht mehr reicht, fangen sie an zu diskutieren. Und letztendlich müssen sie doch noch mal schnell an die Tankstelle und noch mal nachtanken. Zum Glück gibt es dort gute Ladensöffnungszeiten. Der Kaufmann hatte dort etwas länger geöffnet. Und sie kommen wieder zurück und merken, der Brautzug, der ist schon mal weg. Mist, da läuft was nicht nach Plan. Sie laufen also zum Brautsaal, sie wissen, wo das ist. Sie laufen dorthin und stehen vor verschlossener Tür. Upsala. Und als sie dann rufen und den Bräutigam bitten, dass sie reinkommen können, da lässt er sie einfach draußen stehen. Dieser Bräutigam ist ein ziemlich garstiger Mann, findet ihr nicht? Zu spät. Ihr bleibt draußen. Das ist seine Aussage. Die Feier findet ohne euch statt. Dieses Gleichnis von Jesus, das ruft Reaktionen vor. Man könnte sagen, naja, so ist das nun mal. Wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Aber selbst für damalige Verhältnisse war das unüblich, dass das so ablief. Zuallererst, wenn wir dieses Beispiel lesen, da könnte man denken, da hat Jesus eine Chance verpasst. Diese Diskussion zwischen den Brautjungfern, hätten die 5 nicht mit den anderen ihr Öl doch teilen können? Was sind denn das für Frauen? Völlig egoistisch? Wäre das ein tolles Beispiel gewesen für christliche Nächstenliebe? Ja, wir geben ab. Ja, ihr bekommt ein bisschen Öl von uns. Und wundersam, alle Fackeln brennen und wir kommen gemeinsam an. Es reicht, es brennt, Halleluja. Wäre doch ein schönes Beispiel gewesen, oder? Aber genau das passiert hier nicht. Die einen Mädels, die Klugen, die auch noch klug genannt werden, die erzählen eiskalt, es reicht nicht für alle, ihr müsst selber kaufen gehen, tschüss, wir gehen jetzt. Und die anderen müssen sich auch noch als töricht, als dumm bezeichnen lassen. Und was ist das auch noch für ein engstirniger Typ, dieser Bräutigam? Was hat denn der für ein Herz? Damals waren die Feiern nicht einfach so, dass man die Türen zugemacht hat, kommt gar nicht mehr rein, fertig. Einladungskarte zeigen, nein, darum ging es eigentlich nicht. Damals waren die Türen offen für jedermann, das war eine öffentliche Veranstaltung. Dass Jesus sagt, die Türen sind zu und da kommt keiner mehr rein, das ist außergewöhnlich. Da hat jemand ganz schlechte Stimmung anscheinend. Und da macht jemand schlechte Stimmung. Die 10 Brautjungfern, die wollen alle mitfeiern. Die wollen alle sich mitfreuen. Die haben sich richtig darauf vorbereitet. Die haben die besten Kleider an. Und 5 stehen am Ende draußen und 5 sitzen drin. Das Entscheidende ist das Öl. Da können die Brautjungfern noch so dicke sein mit der schönen Braut. Sie kommen nicht rein. Und der Umweg über die Zapfsäule, der kostet sie die Party. Entscheidend ist nicht ihre Freude. Entscheidend ist nicht ihr Wille, dabei zu sein. Entscheidend ist nicht die Einladung, die sie angenommen haben. Das Öl macht den Unterschied. Klug oder dumm, drin oder draußen. Das Öl ist das Entscheidende. Diese Geschichte macht nicht unbedingt Freude. Und Freunde macht man sich damit auch nicht. Was will Jesus mit diesem Beispiel?
Geht ruhig ran, kein Problem.
Was will Jesus mit diesem Beispiel? Zwei Dinge. Erstens, die erste Aussage, die Jesus hier trifft, uns erwartet ein Fest der Feste. Das ist die allererste Aussage. Das ist das, wo er uns darauf vorbereiten will. Das ist das, warum wir Advent feiern. Wir warten auf etwas. Zuallererst warten wir natürlich auf Weihnachten und die Kinder, die können das gar nicht erwarten. Und ich finde das super zu sehen, wie die sich darauf freuen und wie die das richtig zelebrieren, jeden Tag im Advent, bis man endlich am 24. ankommt und die Geschenke unterm Baum. Bei manchen Erwachsenen wünscht man sich nochmal so eine Freude, aber ich kann auch verstehen, nach dem vierten Jahr Socken und Krawatte ist das jetzt nicht mehr so interessant. Aber wir müssen auch warten. Dieses Warten und Advent, das ist ja durchaus ein Thema in unserem Leben. Ja? Und manchmal habe ich den Eindruck, wir beschäftigen uns mehr mit dem Warten und mit dem Suchen nach Dingen, als letztendlich mit dem Ding selber, mit dem Geschenk selber. Wir suchen einen richtigen Partner. Wir warten auf die Hochzeit. Wir warten auf die Kinder. Wir warten auf den richtigen Job. Wir warten auf den Karrieresprung, aufs Eigenheim, letztlich auf die Rente. Man wartet ständig. Und wenn es dann da ist, ist der Zauber doch recht schnell verflogen. Ständig warten wir. Bei Jesus ist das anders. Wir warten nicht nur, wir erwarten ihn. Da kommt jemand auf uns zu. Und der sagt, das Himmelreich, das ist wie ein Fest, auf das wir zuleben dürfen. Wenn das beginnt, dann beginnt eine neue Zeitrechnung für uns. Und Heiner Lauterbach, der täuscht sich, wenn er sagt, wenn ich irgendwann sterbe, dann will ich in die Hölle, da ist mehr los als im Himmel. Der hat das nur vom Hörensagen gehört. Denn hier sagt Jesus etwas ganz anderes. Der sagt nämlich, das wird eine richtig große Party, das wird eine Hochzeitsfeier. Ein unglaublich großes Ding mit Wein, gutem Essen, Tanz und Gesang. Eine richtige Hochzeit, wie sie im Buche steht. Nein, größer als alles andere. Es ist ein Fest der Freude, da wo diejenigen getröstet werden, die hier gelitten haben. Da wo diejenigen, die zu wenig hatten, jetzt auf einmal genug bekommen. Da wo die Traurigen nicht mehr traurig sein müssen. Das ist das Fest, das uns erwartet. Und das alles mit der engsten Gemeinschaft mit Gott. Mit Gott selber. Das ist die überwältigende Feier, die Jesus für uns ankündigt. Auf die dürfen wir als Christen zuleben. Das ist unser Ziel. Und einen Vorgeschmack, den bekommen wir jetzt schon an Weihnachten. Jedes Mal, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, mit diesem riesigen Engelchor, der einem das Fürchten lernt. Heute Morgen hatten wir nur Gänsehaut. Was heißt nur? Es war super. Beim Engelchor, da kriegt man Angst. Da ist man so imponierend beeindruckt. Das geht gar nicht anders. Es gibt die besten Geschenke, es gibt die Ehrengäste aus allen Ländern. Und Jesus sagt, das ist das Ziel, lebt darauf hinzu. Das ist das Beste, was euch passieren kann. Jesus nimmt damit aber auch die Spannung ein bisschen raus. Wenn Jesus sagt, das ist unser Ziel, so wird das sein, das ist das Beste, was euch passiert, dann muss ich sagen, das ist toll, da freue ich mich drauf. Aber die Spannung ist weg, oder? Ich vergleiche das mal mit einem Krimi. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Manchmal mache ich das, ich lese Krimis und aus den verschiedensten Gründen schlage ich dann einmal nach hinten und gucke, wer am Ende noch lebt. Ja, man muss sich manchmal wundern, was für Verschleiß mancher Autor hat an Hauptfiguren. Ja, aber damit ist die Spannung raus bei mir. Und ich kann völlig entspannt dieses Buch durchlesen, denn ich weiß ja, was am Ende rauskommt. Jesus macht das genauso. Jesus sagt, ich zeige euch das Ende. Ich zeige euch schon mal, wo wir enden. Damit ist die Spannung raus. Weil ich weiß, mein Leben endet in der Hand Gottes. Mein Leben endet auf einer Hochzeitsfeier, wo ich dem Bräutigam mal so richtig zuprosten kann. Wo ich weiß, ich bekomme das Allerbeste. Und alles, was dazwischen liegt, das ist nicht so wichtig. Das verliert seine Bedeutung, denn ich weiß, am Ende bin ich auf der Feier dabei. Wir kriegen die Spannung daraus. Jesus nimmt die Spannung daraus. Blaise Pascal hat einmal gesagt, es ist herrlich, auf einem Schiff zu fahren, das zwar von Stürmen geschüttelt wird und über das Wellen hinweggehen, von dem man aber weiß, dass es unter allen Umständen im Hafen ankommen wird. Wenn ich weiß, dass mein Lebensschiff auf jeden Fall im Hafen ankommt, dann kann ich mit jedem Sturm in meinem Leben wesentlich besser umgehen. Und mit dieser Aussicht, sicher anzukommen, mit der können wir leben. Das ist unser Leben als Christsein. Darüber dürfen wir uns freuen. Auch wenn Jesus in Matthäus Kapitel 24 und 25 von Terror, von Krieg, von Leid spricht. Von Zerstörung und unsäglichen Schmerz. Das alles kann kommen. Aber das Ende steht. Das Ende heißt, wir sitzen an einer Tafel mit Jesus Christus. Selbst wenn wir Krisen erleben, selbst wenn unser Leben völlig durcheinandergewirbelt ist, du kannst dir sicher sein, dein Chaos endet gut. Und selbst wenn dein Leben gerade gut läuft, herzlichen Glückwunsch. Mach weiter so. Viel Spaß damit. Aber das Beste, das kommt noch. Das Beste kommt, wenn wir neben dem Bräutigam an der Hochzeitstafel sitzen. Eins steht fest. Das Leben mit Jesus ist ein Abenteuer. Und warten auf Jesus, das ist nicht leicht. Aber es gibt ein gutes Ende. Und das ist das Gute. Eine Feier wird kommen, die ihresgleichen sucht. Und ihr seid eingeladen. Das ist die gute Botschaft von Advent. Lebt darauf hin, sagt Jesus. Aber nicht nur irgendwie. Das ist die zweite Erkenntnis aus diesem Gleichnis. Das zweite, wartet und lebt heute klug. Warten und heute klug leben. Das ist die Aufforderung von Jesus. Das Gleichnis, was ich vorhin vorgelesen habe, bekommt eine besondere Spannung in dem Moment, wo der Bräutigam sich verspätet. Wie gesagt, eine ganz normale Sache. Es wird Mitternacht, bis er kommt. Und diese Ungewissheit, wann er denn endlich kommt, die spannt dieses Gleichnis, diese Situation ziemlich an. Und die macht die Gedankenlosigkeit dieser törichten Brautjungfer noch schwerer. Man kann diese Blamage schon kommen sehen, die sie erleiden. Das ist wie damals in meinem Griechischunterricht. Mein Dozent, das war einer, der gerne am Anfang der Stunde die Vokabeln und die Zeiten der letzten Stunde nochmal wiederholen ließ von uns. Und wenn ich mich nicht vorbereitet habe, und das ging meinen lieben Mitkollegen ja auch so, dann saßen wir alle mit sehr gesenktem Haupt da und haben unter uns geschaut. Denn wir wussten, wenn wir drankommen, müssen wir was sagen. Und das kann richtig peinlich werden, wenn ich nicht geübt habe. Bei anderen Dozenten ging uns das nicht so. Die haben einfach ihren Unterricht gemacht, da konnte man schön hinten sich entspannen, zuhören oder eben nicht. Bei dem nicht. Ich musste aufpassen. Ich musste vorbereitet sein, wenn ich mich nicht blamieren wollte. Jesus sagt, wenn ihr euch nicht vorbereitet, dann gibt es ein zu spät. In Vers 12 sagt er das. Da sagt er den Brautjungfern, die vor der Tür stehen, ich kenne euch nicht. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ihr kommt hier auch nicht mehr rein. Das ist die Höchststrafe. Sie hat alles erwartet, sich tagelang darauf vorbereitet und im entscheidenden Moment versagt. Alles verloren. Und wer ist schuld an dieser Misere? Wer ist schuld? Das ist doch die Frage, die uns da gestellt wird. Eigentlich nur sie selber. Es ist ihre eigene Ölkrise, die sie haben. Sie sind selber für ihr Desaster verantwortlich. Sie haben sich im entscheidenden Moment nicht auf das konzentriert, was wichtig ist. Da gibt es auch kein Teilen mehr und kein Zetern, die haben ja nicht geteilt. Kein Verweilen mehr. kein Verweis auf die Einladung, hier, du hast mich doch eingeladen. Nein, in diesem letzten Punkt ist jeder für sich selber verantwortlich. Das gilt auch fürs Christsein. Auch da gibt es einen Punkt, wo die Verantwortung der Gemeinschaft, der Gemeinde aufhört. Man kann nicht einfach nur sagen, wieso, ich gehe doch in die Gemeinde, ich gehe doch in die FEG. Das muss doch reichen. Ja, das reicht für vieles. Wir trösten einander, wir sind füreinander da, wenn es im Guten wie im Schlechten. Wir stehen füreinander ein. Alles wichtige Dinge. Aber an diesem Punkt gibt es keine Stellvertretung. Jeder Einzelne ist für sein eigenes Bereitsein selber verantwortlich. Entscheidend ist da das eigene Öl, nicht das vom Nachbarn. Vielleicht fragt ihr euch, was ist denn das Öl? Worauf kommt es denn an? Sag es uns doch endlich, dann kann ich das auch machen und abhaken auf meiner Liste. Aber so einfach ist es nicht. Denn ich muss euch heute Morgen enttäuschen. Ich weiß nicht, was das Öl ist. Jetzt könnt ihr sagen, der hat sich schlecht vorbereitet, aber so ist es nicht. Ich habe durchaus versucht herauszufinden, was das Öl exakt ist. Und ich stehe da in einer großen Tradition von 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und da wurde so ziemlich alles als das Öl angesehen. Hingabe, Glaube, Taufe, Zucht und Ordnung, also moralisches Leben. Man kann gute Werke da einsetzen. Diakonie, echte Liebe, den Heiligen Geist. So ziemlich alles ist mal genannt worden. Je nach Zeit. Gott, was wichtig war. Was ist das Öl? Was ist denn das Öl? Das Entscheidende. Das, was nicht fehlen darf. Ich habe keine Antwort darauf. Denn ich glaube, dass das Öl etwas völlig Unterschiedliches ist für jeden Einzelnen hier von uns. Ich sehe das aus diesem Gleichnis. Die Brautjungfern, die klug sind, die achten darauf, dass das Wichtigste auch das Wichtigste bleibt. Und die törichten Jungfrauen, die werden als dumm bezeichnet, weil sie völlig kurzsichtig sind. Sie rechnen überhaupt nicht damit, dass es irgendeine Verzögerung geben könnte. Sie gehen völlig fahrlässig in ihrer Situation damit um. Und selbst als sich die Ankunft des Bräutigams um einige Stunden verzögert, da knacken die ganze Ruhe weg. So als ob nichts wäre. Man möchte die richtig wachrütteln und ihnen sagen, hier, es kommt drauf an, geht jetzt mal los und besorgt euch Öl, denn sonst seid ihr völlig abgebrannt. Ihr habt doch alle Trümpfe in der Hand. Ihr seid super angezogen, ihr habt die Einladung, alles da. Aber jetzt kümmert euch doch auch noch um das hier. Das, was euch fehlt, das Öl. Und was machen sie? Sie liegen da, sie schlafen und wiegen sich in einer völlig falschen Sicherheit. Das ist eine furchtbare Fehleinschätzung. Klug sein, Öl haben, heißt, während wir Advent feiern, während wir auf Jesus warten, richten wir alles in unserem Leben auf ihn hin aus. Richten wir alles in unserem Leben auf sein Kommen hin aus. Wir tun alles, was nötig ist, um bereit zu sein. Wir sorgen auf jeden Fall für Öl in unserem Leben. Und wir vermeiden jegliche Ölkrise in unserem Leben. Was meint das konkret? Ich möchte euch ein Beispiel von meiner ganz persönlichen Ölkrise nennen. Ich bin als Mensch sehr begeisterungsfähig. Ich lasse mich gerne begeistern von Menschen und tollen Ideen. Habe auch selber die eine oder andere, die ich gerne machen möchte. Und als Pastor, da erlebe ich ganz viele Menschen, die mir ganz tolle Ideen nennen und mir alles sagen, was ich gerne machen soll. Ja, und ich mache das auch gerne. Ja, ein Seminar hier, eine Predigt dort, ein Vortrag da, ein Visionsplan für den Bereich, ein Strategiepapier dafür, Termine sammeln hier, 50 E-Mails bearbeiten da, kein Problem. Und dann kommen noch die Sachen, die ich privat gerne mache. Ich spiele gerne Fußball, gehe gerne auf einen guten Weihnachtsmarkt. dann gehe ich zu James Bond ins Kino, dann bin ich mit Männern unterwegs, Freunde besuchen und mit meinen Geschwistern telefoniere und natürlich nebenher noch eine neue CD für mein Regal bestellen. Für den CD-Player. Ein Haufen Zeug. Alles wichtig. Und die Zeit, die vergeht. Und meine To-Do-Liste wird nicht kleiner. Und dann fange ich an zu überlegen. Dann fange ich an zu rotieren. Und dann fange ich an, die halbe Stunde, die ich mir morgens eigentlich für Gott nehmen möchte, mit Gebet und Bibel lese, dass ich daran anfange zu streichen. Weil ich habe ja so viel zu tun. Und dann bekomme ich eine Krise. Eine Ölkrise, denn ich bin auf einmal nicht mehr in diesem intensiven Kontakt mit Jesus. Ich verzichte auf das Wichtige. Und auf der anderen Seite will ich vorbereitet sein darauf, dass er kommt. Ich will vorbereitet, ich will genügend Öl haben. Und darum kämpfe ich immer wieder, dass ich alles diesem Ziel unterordnen muss. Denn sonst geht meine Fackel aus. Und ich stehe dumm da, weil mir das Öl fehlt. Darum kämpfe ich. Das ist meine Ölkrise immer wieder. Was ist denn deine Ölkrise? Was trennt dich denn von Gott? Was zieht dich denn von ihm weg? Auch die Zeit? Die fehlenden Prioritäten, die du setzt? Oder ist es eher die aufgeschobene Versöhnung, weil dein Stolz zu groß ist? Es ist die Sünde, die niemand sieht, aber die dein Leben als Christ absolut blockiert? Oder die Suche nach Anerkennung und Bewunderung, die deinem Engagement für Gott absolut im Wege steht, weil alles andere wichtig ist? Oder ist es das Nein zu dem Weg, den Gott mit dir geht? Ist das deine Ölkrise? Ölkrisen und fehlendes Öl, das sind Dinge, die uns von Jesus wegziehen, die uns trennen von ihm. Es ist das, was eigentlich nicht fehlen darf. Und deswegen sagt Jesus, seid wachsam, während ihr wartet. Seid klug, während ihr wartet. Denn das Öl ist es, worauf es ankommt. Da, dass ihr das Wichtigste immer im Auge behaltet. Und deswegen heißt wachsam sein, klug sein, umkehren. Diesen Punkt angehen, in Ordnung bringen, neu zu Jesus kommen, nachtanken, Öl haben. Sich neu an seine Seite zu stellen und neu ihn zu erwarten und die Fackeln nicht ausgehen zu lassen. Und das Schöne ist, dazu ist Zeit. Dazu ist Zeit. Und das ist die Aufforderung von Jesus heute. Seid wachsam, während ihr Advent feiert. Nehmt das Wichtigste in den Blick, nämlich dass ihr Öl habt. Das lasst nichts zwischen Jesus und euch kommen. Wartet und seid heute klug. Denn noch ist die Zeit da. Denn es gibt auch ein zu spät. Seid bereit, wenn Jesus kommt. Denn er will euch dabei haben. Er will euch nicht vor der Tür stehen haben. Er will, dass ihr mit ihm feiert. Und das will er mit euch. Gemeinsam. Nicht nur an Weihnachten, sondern jeden Tag neu und spätestens dann, wenn er wiederkommt. Amen.